Stell dir vor, dein Körper bekommt ein biologisches Upgrade, aber niemand hat dir die neue Bedienungsanleitung dafür gegeben. Genau das ist die Menopause. Kein Ende deiner Fitness, sondern ein Neustart unter völlig neuen Regeln. Und genau zu diesem Thema habt ihr uns einige Fragen auf Instagram gestellt. Wie sollte ich während der Menopause essen? Verringert sich der Grundumsatz in der Zeit? Wird alles schwerer, langsamer? Östrogenbauch? Fragezeichen. Diese und weitere Fragen klären wir heute in dieser Folge. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Einfach Ernährung Podcast. Hier sprechen wir jede Woche, wie der Name schon vermuten lässt, über eine einfache Ernährung und einen entspannten Umgang mit Essen. Ganz ohne Rabattcodes, wissenschaftlich fundiert und ohne unnötige Verbote. Kurz vorab, über 12.000 Personen hören monatlich den Einfacher-Ernährung-Podcast und nur 757 Personen haben uns eine Bewertung auf Spotify gegeben. Falls du jetzt also bereits einen Mehrwert aus unserem Podcast gezogen hast und du uns nicht hast, gib uns gerne eine 5-Sterne-Bewertung. Das hilft uns mehr als weiter und bringt dir gutes Karma. Und heute klären wir diese Frage aber nicht alleine, denn ich habe mir wieder Tim mit ins Boot geholt. In der vorletzten Folge waren wir auch schon hier zusammen. Da ging es um das Thema Zyklus, Ernährung und Training. Hör da auch gerne nochmal rein, wenn dich das Thema interessiert. Und bevor wir jetzt aber in das Thema Menopause einsteigen, möchte ich die Gelegenheit nochmal kurz nutzen. Denn wenn ihr uns jetzt nur durch Instagram kennt und jetzt zum Podcast geswitcht seid, seid ihr vielleicht noch gar nicht so viel mit Tim in Berührung gekommen. Das liegt daran, dass er sich eher aus dem ganzen Social-Media-Game raushält, was auch völlig in Ordnung ist. Denn Tim ist bei uns Head of Coaching. Das heißt, er verbringt seine Zeit lieber damit, unsere Einhörner zu betreuen. Deshalb, Tim, kommen wir zum eigentlichen Thema. Da ich selbst noch nicht in der Menopause bin, bist du ja heute mein absoluter Experte hier. Und jetzt wirst du dich, lieber Zuhörer oder eher Zuhörerin in dem Fall, wahrscheinlich fragen, wieso sollte mir jetzt ausgerechnet ein Mann erzählen, wie ich mich in der Menopause zu verhalten habe. Deswegen meine erste inhaltliche Frage an dich, Tim. Wieso kennst du dich mit dem Thema eigentlich so gut aus?
Ja, also zum Ersten werde ich niemandem sagen, wie sie sich zu verhalten hat. Aber das Thema Menopause ist bei uns halt auch permanent präsent im Coaching. Also wir haben ja ganz viele Frauen, die auch rund um dieses Alter, also Perimenopause oder schon durch die Menopause sind, und dementsprechend auch mit den Fragestellungen, die wir jetzt auch bekommen haben, auch häufig zu uns kommen, ne? Weil es verändert sich halt schon einiges. Und das hat natürlich auch logischerweise dazu geführt, dass wir uns als Coaching-Team intensivst mit diesem Thema schon seit längerem beschäftigen und auch da die ganze Literatur wälzen und auch in der Praxis halt gucken, was funktioniert, ne? Und was wissen wir in der Theorie, weil wir kommen später noch drauf, das ist gar nicht so leicht rauszufinden, was da eigentlich genau passiert, auch für die Wissenschaft. Weil man kann natürlich Frauen nicht jahrelang in Labore einsperren, um zu gucken, wie die Perimenopause verläuft bei denen. Und dementsprechend, ist das ein ganzes Thema, was sehr häufig bei uns im Coaching auch vorkommt. Und da können wir vielleicht den einen oder anderen Tipp jetzt hier noch geben. Genau, kommen wir erstmal zu dem ganzen Thema hin. Wir müssen jetzt erstmal so ein paar Begriffe erstmal erklären, ne? Also in der Menopause wird mal häufig, oder rund um die Menopause wird ja häufig gesagt, oh, mein Stoffwechsel verändert sich, und manche denken halt, ihr Stoffwechsel ist kaputt, was nicht der Fall ist. Es ändern sich nur eventuell ein paar Spielregeln. Aber wir werden auch feststellen, das ist jetzt nicht irgendwie das dramatische Ende von allem, ne? Sondern die Spielregeln, die grundsätzlich gelten, die gelten auch weiterhin. Also alles, was Training und Ernährung angeht, gibt es ein paar Grundregeln, die werden sich nicht verändern. Aber man muss halt so ein bisschen anderen Kontext dann haben. Ja, und im Endeffekt ist es ja so, die Wechseljahre, manche denken ja, okay, oder manchmal wird ja auch behauptet so, ja, die Wechseljahre, das ist irgendwie so ein fest definierter Zeitraum beziehungsweise ein fest sitzender Zeitraum für die meisten Frauen. Und da muss man schon sagen, das ist schon sehr individuell. Also wir müssen unterscheiden. Einmal die Menopause. Die Menopause ist das permanente Ausbleiben der Menstruation. Das im Endeffekt wird rückwirkend festgestellt, weil man sagt, 12 Monate nach der letzten Menstruation ist man offiziell in der Menopause. Dieses Ausbleiben war dann, diese letzte Menstruation ist dann der Beginn der Menopause oder dieser Zeitpunkt der Menopause. Und das kann man natürlich nur rückwirkend feststellen, weil man weiß ja nicht, wann das ist. Das statistische Durchschnittsalter liegt jetzt so irgendwo zwischen 51, irgendwas Jahren bei uns in unserem Breitengraden. Allerdings, und das ist das große Aber, das kann schon sehr früh losgehen. Es gibt Frauen, bei denen geht das schon mit 40 los. Das ist dann sehr früh. Und das kann sich aber auch bis knapp kurz vor 60 ziehen. Das heißt, die Bandbreite ist da schon knapp 20 Jahre, allein schon, wann die Menopause einsetzen kann bei Frauen. Und genauso variabel ist auch die Perimenopause. Das ist nämlich der Übergang davor, dieser menopausale Übergang. Und der kann ja bei manchen relativ kurz sein, so 2-3 Jahre. Bei manchen kann es bis zu 10 Jahren dauern. Das heißt, diese ganzen Symptome, die man vor der Menopause hat, in diesem Übergangsphase, die können sehr variabel sein und die können auch die Symptome, die dort auftreten, sind auch sehr individuell am Ende. Und das macht das Ganze natürlich super schwierig, sowohl für uns als auch für die Frauen selber, rauszufinden, was da jetzt genau passiert und vor allem wie intensiv. Und was passiert eigentlich? Im Endeffekt geht ja die Eizellenreserve zur Neige. Und da gibt es ein bestimmtes Hormon, auf das wir noch zu sprechen kommen, was so ein bisschen als Frühindikator dient. Und dann versucht der Körper im Endeffekt bei der Hormonproduktion quasi gegenzuwirken, weil die Hormone sinken ab. Also Progesteron geht so ein bisschen als erstes runter. Und dann versucht der Körper dagegen zu steuern, weil diese Hormone wie Progesteron und Östrogen werden von Vorläuferhormonen quasi stimuliert, die im Gehirn produziert werden. Und der Körper fährt diese Produktion dann hoch, das follikelstimulierende Hormon zum Beispiel, wird dann nach hoch reguliert, weil der Körper dann nochmal versucht so zu signalisieren, hey, produziert da unten doch nochmal mehr Hormone. Und dann passiert es auch gleichzeitig, dass die Östrogenproduktion deutlich absinkt, aber, und jetzt kommt das große Aber, das ist nicht einfach nur Östrogen halt ein Normalpunkt und du sinkt einfach kontinuierlich ab, sondern das macht dann wie eine Achterbahnfahrt, ne? Das heißt, mal ist es unten, mal ist es oben und dadurch erklären sich auch die meisten Symptome. Also in der Regel ist es so, dass gerade diese Extremschwankung im Östrogenhaushalt viele der Symptome, die Frauen erleben, auch mit erklären. Ne? Und dann gibt's noch als letztes die Phase der Postmenopause, also der Phase danach, und da pendeln sich halt die Hormone dauerhaft wieder auf einem niedrigeren Hormonlevel ein. Ne? Und im Endeffekt haben wir quasi die Achterbahnfahrt vorher und danach das Runterfahren der Hormone Progesteron und Östrogen. So, und die Frage ist natürlich, woran merkt man das jetzt? In der Regel ist es so, dass man Zyklusunregelmäßigkeiten als erstes Symptom bekommt. Das heißt, wir haben es ja bei der letzten Folge, wo wir schon über Zyklus gesprochen haben, der ist ja so individuell, auch vom Ablauf her, je nachdem, wie lang dein Zyklus ist, werden diese Phasen dann entweder länger oder kürzer, ne, oder können auch mal da drin variieren. Ne? Und das sind somit die ersten Anzeichen davon. Dann kommt es später noch zu ganz viel, ja, sag ich mal, Körpertemperatursensationen, ne, nennen wir sie mal.
Hitzewallungen, das hört man ja immer. Hitzewallungen, so Stimmungsschwankungen teilweise. Aber das erklärt ja diese Achterbahn auch.
Ja, das hat einfach mit der Gefäß, mit der Wirkung von Östrogen auf die Gefäße zu tun. Ne? Und dann hat man meistens so Hitzewallungen, Nachtschweiß und dadurch auch dann Schlafstörungen. Ne? Und das ist ja dann so dieses, was viele berichten, erstmal Schweiß gebadet aufwachen vor Hitze und dann 20 Minuten später ist dir ungefähr gefühlt wieder total kalt. Ne? Und dann heißt Decke rauf, Decke runter, Decke rauf, Decke runter. Dieses Hoch und Runter ist natürlich dann auch massiv störend für den Schlaf. Was du gerade angesprochen hast, Stimmung ist auch sowas und die Psyche, es kann zu ja extremen Emotionen dann wieder kommen, also kann so PMS-Syndrom, diese ganzen Geschichten auch kommen. Es kann zu ganz ja auch Depressionen teilweise kommen, ne? Das erleben auch viele, also dass man wirklich von den Stimmungen her massiv dann beeinflusst ist. Und das hängt auch irgendwo damit zusammen, je nachdem, wie stark die Hormone dann in dem Moment auch schwanken. Und vor allem auch, wo ist das Ausgangslevel? Ne? Wir hatten es auch mal eine Zeit lang, damit kann man das hormonell einfach so gut feststellen. Und die Antwort ist, es ist schwierig, weil wenn man zum Beispiel Hormone misst, ne, um festzustellen, ob man in dieser Perimenopause ist, kann es sein, dass man einen Zeitpunkt erwischt bei der Messung, wo das Östrogen zum Beispiel wieder hochgegangen ist und ja, das heißt, ja, der Östrogenwert liegt im Normalbereich.
Und ja, das ist ja dann super schwer, ne?
Ja. Ja, und das sind halt lauter so Sachen, die machen das dann halt wirklich nicht einfach, diese ganze Sache zu bestimmen, ne? Und diese ganzen Symptome, die man dann hat, sind dann halt schon ein deutlicher Indikator, dass es losgeht. Manche haben auch so ein bisschen diese Denk- und Merkschwierigkeiten, ne? Oder fühlen sich, als hätten sie Watte im Gehirn. Das ist immer so ein Wattekopf. Manche haben Gelenkschmerzen, Kopfschmerzen, Migräne, vor allem wenn es hormonell bedingte Migräne ist. Es gibt ja so verschiedene Arten von Migräne. Bei manchen hat es mit dem Östrogenspiegel zu tun. Und wenn das der Fall ist, natürlich, wenn dann ein Östrogenspiegel hoch und runter pendelt, kann das natürlich auch diese Migränesymptome dann zwischendurch komplett wahllos hoch oder runter treiben. Ne? Und das sind etwas, was man dann auch immer erlebt. Und was auch ganz viele erleben, ist eine Gewichtszunahme. Und das muss man sagen, haben die Mehrheit, die absolute Mehrheit der Frauen und vor allem eine Gewichtszunahme rund um den Bauch auch mit. Ne?
Das heißt, dieser Östrogenbauch, was da auch am Anfang war.
Genau, es kommt quasi zu einer Zentralisierung von Fettgewebe Richtung Bauch. Und warum passiert das Ganze? Das haben wir jetzt schon gesagt. Im Endeffekt ist es so, dass der Östrogenspiegel extrem hohe oder extrem niedrige Werte innerhalb von sehr kurzen Zeiten erreichen kann. Und diese Achterbahn erklärt viele dieser Symptome. Eine Sache, die man messen kann, um zum Beispiel rauszufinden, wann es genau losgeht, ist das sogenannte Anti-Müller-Hormon. Das quasi, ja, das heißt tatsächlich so, ich habe auch am Anfang immer gedacht, das wär ein Witz. Aber
auf jeden Fall lustig an, ja.
Ja, dieses Hormon zeigt quasi an, wie viele Eizellen noch zur Verfügung stehen insgesamt. Ne? Weil das ist ja auch, am Ende vom Tag hat man ja nur eine begrenzte Anzahl an Eizellen über die Lebensspanne als Frau. Ne? Und dieses Anti-Müller-Hormon ist das erste Hormon, was runterfällt, so ein bisschen.
Okay, interessant. Das ist ja auf jeden Fall auch was wir, glaube ich, auch am meisten als Frage gestellt bekommen, sowohl auf Instagram als auch im Coaching. Dieses, vor 20 Jahren konnte ich einfach abnehmen, wenn ich das wollte, und jetzt klebt es an mir wie Patafix oder so, habe ich mal gelesen als Nachricht. Die Kilos, die gehen einfach nicht runter.
Ja.
Jetzt mit 50 oder so zum Beispiel, ne?
Ja. Genau, ja, das ist auch noch so ein Thema, ne? Man nimmt dann halt zu, und es sind ein paar Sachen, die da sind eine Rolle spielen. Warum nehmen wir jetzt zu? Zum einen ist es so, dass natürlich der ganz normale Lifestyle eine Rolle spielt, eventuell, dass Menschen halt sich generell im Hören, je älter man wird, auch ein bisschen weniger bewegen, mehr Stress haben und so weiter. Dieses Typische, was eigentlich jeden trifft, Mann wie Frau, ne, und auch unabhängig von der Menopause, das kann natürlich immer eine Rolle spielen. Deswegen ist es nicht immer gesagt, okay, ist es tatsächlich alles, was in der Menopause passiert? Aber wenn wir uns jetzt die Symptome angucken, die in der Menopause passieren, fangen wir mal an. Schlafstörung. Ne? Wenn du schlecht schläfst, dann ist es so, Schlaf beeinflusst massiv zum Beispiel auch Hunger und Sättigung.
Ja, verstehe. Ja?
Schlaf beeinflusst auch deine Aktivität über den Tag. Das heißt, du hast in der Regel mehr Hunger eventuell, und dann hast du auch eine geringere Aktivität über den Tag, weil wenn du schlecht schläfst, bist du normalerweise müde. Generell auch in der Menopause, viele fühlen sich ja dann energie- und antriebslos, auch durch diese Hormonachterbahn. Und es kann sein, dass man dadurch natürlich sich etwas weniger bewegt. Und wenn man jetzt genau gleich viel isst, aber sich deutlich weniger bewegt, weil die unbewusste Bewegung, da ist das ganz wichtige Thema, das unbewusste Gestikulieren mit Händen, rumlaufen, wippen mit dem Fuß oder sonst irgendwas, wenn das wegfällt, da kann der Körper tatsächlich ganz zur Ecke an Energie sparen. Na? Das ist aber etwas, was wir auch erleben nach einem langen Defizit. Ne, wo dann diese Sachen runter, diese unbewusste Alltagsaktivität. Und das ist ein eventueller Faktor, der dafür sorgt, dass man bei gleichbleibender Zufuhr auf einmal zunimmt. Ne. Dann wird das Thema Hunger natürlich eine Rolle spielen, weil auch je nachdem, wer so PMS-Symptome hat, ne, so dieses typische Snacken oder diese Lust auf hochkalorische gute Sachen, sage ich mal. Das kann manchmal passieren bei manchen, dass das eine Phase ist, wo das nicht 2-3 Tage ist, sondern 4-5 Wochen oder länger. So, und wenn du dann halt permanent das im Kopf hast, dann kann das natürlich da auch passieren, dass du mehr isst insgesamt, ne? Weil Hunger und Sättigung eventuell auch in dieser Phase ein bisschen anders gesteuert werden. Und ein wichtiger Faktor ist dieses Thema Östrogenbauch, ne? Weil viele sagen dann, oh, ich merke es am Bauch. Und ja, Das ist tatsächlich so, weil wenn Östradiol sinkt, also wenn Östrogen nach unten geht, dann verändert sich die Fettverteilung. Der Östrogenwert ist maßgeblich dafür verantwortlich, dass sich Körperfett in der Regel bei Frauen Richtung Gesäß und Oberschenkel verteilt. So, wenn dieser Östrogenwert jetzt sinkt, kommt es dazu, dass Fett mehr in Körpermitte angelagert wird. Und diesen Effekt kann man nicht verhindern. Na, man kann natürlich gucken, dass man nicht extrem zunimmt, aber wo sich das Fett anlagert, das können wir leider nicht steuern. Und die schlechte Nachricht ist, dieses Verteilen Richtung Körpermitte ist ein Effekt des sinkenden Östrogenspiegels. Und was da aber auch eine Rolle spielt, ist, dass vor allem auch dieses das Fett nicht nur im Unterhautfettgewebe stattfindet, so quasi das, was du am Bauch fassen kannst, ne? Dieses nicht ästhetische Fett, was die meisten ja so, wenn sie an sich runterschauen oder sonst irgendwo, wo man sich so in seine Speckröllchen kneifen kann, das ist ja unter der Haut. Und es gibt noch Fettgewebe, so viszerales, das rund um die Organe im Bauchraum sitzt. Und vor allem das wird auch größer. Und das ist eigentlich problematischer, weil das hat zwar jetzt nicht direkt eventuell den ästhetischen den Faktor, den man, weil man sieht es ja nicht direkt, ne, aber es hat einen massiven Einfluss auf die Gesundheit. Weil dieses viszerale Fettgewebe, also das um die Organe, wenn das ansteigt, ist es massiv damit assoziiert, dass man Diabetes, Herz-Kreislauf-Erkrankung und dergleichen natürlich bekommen kann. Ne? Und ja, das sind halt die Wirkungen, die wir dann auftreten. Und leider kann man das nicht machen. Man kann aber natürlich schauen, dass man so gut wie möglich diese ganzen Sachen gegenreguliert. Ne? Also, wir haben gesagt, wir haben im Endeffekt ein paar Sachen, die dazukommen. Ne? Also, wir haben gesagt, wir haben vielleicht mehr Hunger durch schlechteren Schlaf und durch eine Verschiebung von Hungerhormonen und Sättigung. Wir haben bisschen weniger Bewegung. Und jetzt kommen noch andere Faktoren leider hinzu, nämlich auch der Abbau von Muskelmasse, ne, weil Östrogen schützt vor allem auch bei Frauen Muskeln und ist ein anaboles Hormon. Und das, wenn das wegfällt, dann beschleunigt es auch so ein bisschen diesen altersbedingten Muskelabbau. Ne, und dann ist noch
das ist auch auf jeden Fall ganz interessant, weil man ja immer denkt, Muskelabbau, das kommt ja erst im Alter. Ne? Sagen wir mal 40, 50. Aber man muss ja dazu sagen, dass Muskelabbau ja schon viel früher stattfinden kann, wenn du nicht aktiv gegensteuerst. Das heißt, wenn du nicht kein Krafttraining dagegen machst. Und es ist ja, glaube ich, schon so, wenn ich jetzt nicht falsch liege, ab dem 30. Lebensjahr ist es schon so, wenn du nicht, auch gerade als Frau, nicht trainierst, also kein Krafttraining machst, muss jetzt ja nicht unbedingt auch im Gym sein, aber einfach keinen Reiz setzt, um Muskulatur zu halten, dann baust du schon relativ früh Muskulatur ab und es wird dir dann im Alter nur schlimmer. Ich meine, da sprechen wir ja gerade drüber. Ich merke es nur wirklich sehr an meiner Mama, die jetzt auch Ende 50 langsam wird und die hat noch nie in ihrem Leben Sport gemacht, war aber auch nie, also war schon immer schlank. Aber ich merke, dass wenn ich die umarme, das wird alles so weich, das ist alles einfach so, da ist so keine,
kein Tonus so mehr
zum Anfassen. Also finde ich ganz verrückt, diese Entwicklung.
Das trifft übrigens Männer und Frauen gleich. Also der Muskelabbau geht bei allen so ab 30 los, wenn man nichts macht. Ne? Bei Frauen wird sich in der Menopause das aber nochmal ein bisschen beschleunigen, also in der Perimenopause durch dieses Abfallen des Östrogens. Ne? Das ist vor allem aber auch die Knochendichte, was auch noch so ein Faktor ist. Ne? Weil Östrogen spielt eine entscheidende Rolle für die Knochendichte bei Frauen. Mhm. Ne? Also das heißt, die Knochenstabilität. Und wenn du eine, sag ich mal, niedrige Knochendichte hast, weil du dich zum Beispiel nicht bewegst oder auch noch familiär vorbelastet bist, wo viel Osteoporose in der Familie war, dann ist die Menopause oder diese Perimenopause ein hoher Risikofaktor, weil im Endeffekt geht da nochmal die Knochendichte auch deutlich nach unten. Da sieht man auch bei Männern und Frauen, wenn man sich das so in diesen Messungen anguckt, nochmal einen deutlichen Unterschied. Da geht es bei Frauen kurzzeitig deutlich schneller runter als bei Männern. Und dementsprechend steigt das Osteoporoserisiko hier deutlich. Und das ist der Grund auch, warum Frauen generell ein höheres Osteoporoserisiko haben als Männer. Ne? Und da ist die Menopause auch mit verantwortlich. Und das Beste, was man natürlich tun kann, ist am besten präventiv natürlich das Ganze zu machen. Das heißt, so früh wie möglich mit eventuell höheren Belastungen anfangen, irgendwie Sport zu machen und dann eine Knochendichte aufzubauen, die dafür sorgt, dass wenn das Ganze dann passiert, ne, dass die nur so weit runtergeht, dass sie nicht in einen kritischen Bereich absinkt. Ja. Und natürlich kann man auch bei Osteoporose immer viel machen noch. Aber es ist halt schon, Prävention ist deutlich besser bei Muskeln und bei Knochen. Ne? Muss man ganz klar sagen. Was wir auch erleben, und das muss ich auch noch dazu sagen, weil wir haben es jetzt ja gerade von Gewichtszunahme und viele Frauen, die zu uns kommen, haben auch diesen Effekt. Und das habe ich auch schon öfter gesehen, auch schon bei uns, wenn Menschen bei uns im Coaching waren, die können in sehr, sehr kurzer Zeit, über wenige Tage, sehr viele Kilos zunehmen. Mhm, ja. Das heißt, ein Gewicht kann in 2-3 Tagen um fast 2,5 Kilo steigen oder über Nacht über 2,5 Kilo hochhüpfen.
Bei oder gleicher Ernährung. Hatten wir doch auch schon 4 Kilo oder so.
Ja, innerhalb von wenigen Tagen. Mhm, ne? Ja. Oder innerhalb von einer Woche Kilo hoch, noch nächste Woche ein Kilo hoch, nächste Woche Kilo. Woher kommt das dann, das Ganze? In der Regel, wenn man jetzt ganz normal ist, ist es unrealistisch, dass man Kilo Fettmasse in der Woche zunimmt. Na, und die Hormone der Menopause sorgen nicht dafür, dass man so wenig verbraucht, dass das ein Riesenunterschied wäre. Ja, man muss dazu sagen, der Grundumsatz kann durch absinkenden Östrogenspiegel natürlich auch leicht nach unten gehen, aber wir reden hier von 100 bis 200 Kalorien in der Regel, wenn wir von einem sinkenden Grundumsatz reden, nicht von 600, 700 Kalorien. So, aber was passiert? Und jetzt ist der interessante Fakt für viele ist, wenn Östrogen nach unten sinkt, wird der Körper eventuell insulinresistent dadurch. Und das bedingt dann, dass wenn man zum Beispiel Alkohol trinkt oder entsprechend Kohlenhydrate isst, die schnell verdaulich sind, dass man durch diese Insulinresistenz, die man dann auf einmal hat, Unmengen an Wasser zieht. Sehen wir auch zum Beispiel bei Frauen, die PCOS entwickeln, wo in manchen Fällen ist bei PCOS auch Insulinresistenz mit dabei und dann steigt das Gewicht bei Kohlenhydratkonsum, vor allem bei schnellen Kohlenhydraten, relativ zügig an, weil die Leute ziehen Unmengen an Wasser. Und in der Menopause kann diese, oder in der Perimenopause können diese Wassereinlagerungen, die entstehen, und das fühlen viele Frauen dann vor allem in den Beinen und rund um den Bauch, fühlt man dann so richtig das Wasser, die können wochenlang bleiben. Und dir kann keiner sagen, wann die wieder runtergehen.
Was? No?
Ja. Und wenn die bedingt sind durch diese Insulinresistenz, kann man natürlich ernährungstechnisch schon ein bisschen was machen. Ne? Und da muss man auch aufpassen mit Alkohol, weil Alkohol ist auch so eine Sache, das ist nicht nur gesellschaftlich, aber gerade wenn viele die Schlafstörungen haben, ne, nutzen Alkohol zum Einschlafen und in Anführungszeichen zum Durchschlafen, aber Alkohol verkürzt zwar die Einschlafzeit, ne, das heißt, man schläft schneller ein, aber das stört massiv den Schlaf. So, und das ist ein selbstbedienender Kreislauf dann, weil man dann am nächsten Tag energieloser ist, dann wieder platt ist und dann am Ende vom Tag vielleicht noch durch Stress und allem anderen wieder zum Alkohol greift, ne, oder weil man versucht durchzuschlafen und das Ganze dann natürlich da auch so ein Faktor ist. Plus bei Insulinresistenz ist halt Alkohol auch absolut negativ, weil es sorgt dann auch für massig Wassereinlagerungen. Ich sehe diese Sprünge dann vor allem auch, gerade wenn irgendwer dann am, was weiß ich, wir haben Frauen, die dann zum Beispiel auf irgendeinem sozialen Event sind und dann mal 2 Gläser Wein trinken, also nicht wirklich viel, auch in keine großen Mengen und dann haben die am nächsten Tag Wassereinlagerungen von 1,5 Kilo. Ne? Und das kann auch manchmal passieren. Und ja, deswegen muss man da irgendwie so ein bisschen drauf gucken. Also wir wissen, dass wir ein bisschen Muskelmasse verlieren über die Zeit, vor allem wenn wir kein Krafttraining machen. Wir wissen, dass der Grundumsatz eventuell leicht sinkt, wegen vor allem weniger Muskeln. Ne? Und dass
der Grundumsatz, der würde ja auch nicht von heute auf morgen einfach komplett sinken, sondern das ist ja auch ein schleichender Prozess über die Jahre halt. Ne? Weil es ist ja jetzt auch nicht ein Eintrittspunkt, wo man sagt, ja, du bist jetzt genau in der Menopause, sondern wir haben ja gesagt, das ist ja ein Übergang sozusagen. Das heißt, dieser Rückgang, der wird ja dann auch...
Der geht langsam. Der geht langsam und über Jahre. Also das ist nicht so, dass es einfach von heute auf morgen Bupp macht und du hast 400 Kalorien weniger Verbrauch. Was eher den Verbrauch kurzfristig runterfahren würde, ist wie gesagt diese Reduktion der unterbewussten Alltagsbewegung, ne? Und dann, dass der Körper so quasi ein bisschen mehr Energie spart. Ne? Man kann auch sehen, dass Frauen durch dieses Absinken des Östrogens auch prozentual weniger Fett verbrennen. Na, weil Frauen verbrennen tendenziell eher mehr Fett als Männer, auch bei Belastungen. Das gibt's ja auch Untersuchungen. Aber das heißt jetzt nicht, dass man, Vorsicht, Fettverbrennung und Fettverlust sind wieder zwei verschiedene Paar Schuhe. Fettverbrennung ist der Mechanismus in der Zelle. Und Fettverlust ist das Ergebnis eines Kaloriendefizits. Na, das heißt, der Körper greift eher zu Kohlenhydraten und auch Proteinen als Energiequelle. Das heißt aber jetzt nicht, dass man da so extrem seine Ernährung verändern müsste, ne? Ist nur, dass sich das ändert. Bei Männern ist es auch so ein bisschen anders, dann müssten Männer und Frauen auch extrem unterschiedlich essen. Ja. Und dann können wir natürlich vielleicht auch mal auf das Thema Forschung zu sprechen kommen oder Studien, weil natürlich gibt es zu dem Thema Studien und dann gibt es auch einige Studien zu. Und es ist aber sehr, sehr schwierig, Forschung zum Thema Menopause zu machen. Also da gibt es ein paar Grundprobleme. Ne? Zum einen muss man natürlich trennen, was passiert aufgrund von einem normalen Alterungsprozess, zum Beispiel der Muskelabbau, den trifft ja auch Männer zum Beispiel, ne? Und was trifft jetzt explizit ein wegen der Menopause? Ja, so, ja. Wenn ich zum Beispiel beobachte, bei Frauen geht die Muskelmasse um x Prozent runter, dann ist es jetzt wegen einem Alterungsprozess über 10 Jahre oder ist es jetzt passiert, weil die Menopause damit eine Rolle spielt? Das ist das Erste, was wir klären müssen. Natürlich kann man, und das habe ich schon am Anfang gesagt, Frauen natürlich jetzt nicht der Perimenopause für die nächsten 8 bis 10 Jahre irgendwo in ein Labor sperren und rausfinden, was machen die denn genau.
Ja, dann müsste man ja quasi rund um die Uhr den Hormonspiegel eigentlich ja kontrollieren, weil man ja nie weiß, wann ist Östrogen hoch, wann ist Östrogen niedrig.
Genau. Also man müsste ja quasi messen, wann die, wie viel die sich bewegen, wie viel Energie die verbrauchen, wie viel die zuführen, wie der Appetit ist. Und das kann man alles nicht über die Jahre. Das heißt, wir können nicht genaue Daten immer so machen. Das heißt, man kann immer nur an einem bestimmten Messzeitpunkt messen. So, und es gibt 2 Arten von Studien. Es gibt zum Beispiel eine Art von Studie, wo ich, keine Ahnung, ich befrage 100 Frauen oder vermesse 100 Frauen, ne, an einem Zeitpunkt und sage dann, okay, diese Frauen waren in der Perimenopause, bei diesen Frauen war noch kein Anzeichen für Menopause. Diese Frauen haben die Menopause durch, das sind die Daten und ich vergleiche das. Das gibt uns so eine Momentaufnahme. Und das ist aber meistens nicht viel wert, weil wir dann eigentlich nicht wirklich wissen, wie sich das Ganze entwickelt hat. Ne? Sondern es gibt die anderen Studien, die dann halt Frauen über einen längeren Zeitraum begleiten. Das heißt, man misst alle paar Jahre oder einmal im Jahr immer wieder dieselben Frauen mit diesen Messmethoden dann durch, je nachdem, was man macht, und bekommt dann so ein bisschen die Entwicklung, okay, was passiert im ersten Jahr, im zweiten, im dritten und so weiter. Das sind die Studien, die wir uns eigentlich angucken wollen. Das heißt, wir wollen Studien gucken, die die gleichen Frauen über mehrere Jahre begleiten und dann auch mehrere Messungen machen, weil man muss ja auch sehen, wenn ich einmal zum Beispiel am ersten Tag was mache und dann 7 Jahre später, dann liegt ein zu großer Zeitraum dazwischen. Das heißt, in dem Idealfall messen die irgendwie jährlich, was da passiert. Und wir müssen halt auch gucken, mit welchen Messinstrumenten arbeiten wir. Ne? Arbeiten wir nur mit Fragebögen, dann ist es zum Beispiel relativ schwierig, dann ein Ergebnis abzuleiten. Werden die aber richtig vermessen mit Hormonmessungen, mit Metabolic Watch Chambers, wo man halt quasi die Energiezufuhr oder beziehungsweise die Energieabgaben messen kann genau und mit irgendwelchen Scans wie CT-Scans oder DEXA-Scans, wo man die Körperzusammensetzung messen kann. Und es gibt einige richtig gute Studien. Eine davon habe ich aber heute auch mal mitgebracht. Die verlinken wir nachher auch in den Shownotes wieder. Und im Endeffekt hat man da Frauen gemessen in Stoffwechselkammern. Man hat Fett- und Magermasse mit einem DEXA-Scan, also mit Computertomographie vermessen. Man hat die Kalorienzufuhr immer erfasst durch ein 4-Tage-Protokoll und hat mit so einem quasi Bewegungstracker dann auch noch die Alltagsaktivität erfasst. Und das hat man jährlich gemacht über einen Zeitraum von 4 Jahren mit knapp 160 Frauen. Und dann hat man da auch diese ganzen Daten erfasst. Und man hat geguckt, dass die im Endeffekt alle in der prämenopausalen Stadium waren, bevor sie angefangen haben. Das heißt, die waren alle vor der Menopause und dann hat man die eben untersucht. Und da hat man natürlich festgestellt, es kommt tatsächlich zu einer Gewichtszunahme. Ne? Und in etwa 3 Jahre vor der Menopause ging bei den meisten das Gewicht deutlich hoch und stagniert dann nach dem Einsetzen der Menopause. Das heißt, dieses typische, dass das Gewicht auf einmal ansteigt und Frauen zunehmen, ist sehr, sehr, sehr weit verbreitet und für viele halt auch ein, Fakt, der dann tatsächlich eintritt. In der Stoffwechselkammer hat man auch herausgefunden, dass man im Endeffekt vom Gesamtenergieverbrauch ein bisschen einen Rückgang hatte. Ja, der war in circa 200 Kalorien. Dann pro Tag, was man dann insgesamt weniger verbraucht, über diesen Zeitraum von 4 Jahren. Das war so ungefähr der Durchschnitt. Und auch diese spontane Bewegung hat da abgenommen. Das ist auch etwas, was wir auch schon angesprochen haben. Und jetzt kommt aber, bevor sich das jetzt alles wieder hier wie so ein Horrorszenario anhört, wichtig, da liegt nämlich auch ein ganz großes Manko an oder eine ganz große Wissenslücke aktuell vor. Das handelt sich hier nur um Frauen ohne einen Fokus auf Training und Sport. Und wir wissen aktuell sehr wenig, was passiert, wenn Frauen regelmäßig trainieren. Ich weiß von einem Professor in den USA, der gerade eine Studie damit jetzt anfängt, weil er auch gesagt hat, diese Lücke existiert. Das ist Bill Campbell. Der ist jetzt gerade dabei, diese Studien zu machen, um rauszufinden, was passiert, wenn Frauen die Krafttraining machen, in die Menopause kommen. Na, wie verhält sich das? Macht das einen Unterschied? Weil wir aktuell nicht viel darüber wissen. Ja. Und jetzt ist natürlich immer die Frage, wenn wir das jetzt so aufgezählt haben, ist natürlich auch immer so, oh Gott, das hört sich alles schlimm an, ich werde zunehmen, es wird alles am Bauch angelagert werden und ich kann dagegen nichts machen. Nein, so ganz so ist es nicht. Also man legt die Grundprinzipien von Ernährung und Thermogenese und allem anderen nicht außer Kraft. Ne? Das heißt, wichtig ist, wir müssen ein paar Dinge machen, um dieses ganze Thema wirklich anzugehen, um dagegen proaktiv zu arbeiten. Und eine der wichtigsten Sachen ist auf jeden Fall Krafttraining. Weil Krafttraining wird häufig dann nur als so, ja, ich muss es machen und es wird irgendwie so nebensächlich betrachtet. In diesem Fall würde ich weggehen vom Ausdauertraining mehr und mehr Richtung Krafttraining. Weil wir sorgen dafür, dass A, Muskelmasse erhalten wird und sogar aufgebaut wird. Aufbau ist auf jeden Fall auch möglich. Und zwar gut. Und das auch noch bis ins, also man hat Muskelaufbau bis noch mit 90-Jährigen nachgewiesen, also mit über 90-Jährigen. Deswegen kann man definitiv in jedem Alter Muskeln aufbauen. Und man kann auch zu jedem Zeitpunkt Muskeln aufbauen. Und deswegen ist das ein wichtiger Faktor, nicht nur um diese Stoffwechselrate aufrechtzuerhalten, die durch eventuell diese Gap entsteht, durch diesen Muskelmasseverlust. Ne? Was wir jetzt gesehen haben in der Studie zum Beispiel, diese 200 Kalorien, wären erklärbar, wenn eine gewisse Menge an Muskelmasse verloren geht.
Das dann ist es auch noch krass, weil da habe ich auch letztens mit einer telefoniert, die hat mir erzählt, die war auch schon, ich habe Ende 50 und die hat sich, war ihr Leben lang joggen, man muss ja noch dazu sagen, ihr Leben lang unterkalorisch unterwegs, also 1000 Kalorien, 1500 Kalorien. Und die hat sich beim Joggen die Hüfte angebrochen. Mhm. Weil die einfach schon, weil ihre Muskel, ihre Knochendichte einfach schon so down war, dass sie sich beim Laufen einfach die Hüfte angebrochen hat. Und dann auch noch eine andere Geschichte von auch einem Coaching-Einhorn bei uns, die Physiotherapeutin ist. Die hat auch eine Patientin, auch ewig lange, wie kann es auch anders sein, niedrigkalorisch unterwegs, ne? Das ist natürlich auch mal noch mal ein Faktor, der dazukommt. Und auch die Person war, also die Patientin war 60 Jahre, um die 60, wenn ich mich richtig erinnere. Und die ist zu ihr gekommen, zur Physiotherapeutin, weil die sich im Schlaf ihre Rippen gebrochen hat.
Ja, das ist dann das typische Osteoporose-Ding. Und also Laufen kann natürlich Osteoporose präventiv wirken, ne? Weil auch du hast, also so Knochendichte wird durch Krafttraining natürlich massiv beeinflusst, aber auch durch Stoßbelastung, also auch beim Laufen theoretisch hast du zumindest für den Unterkörper und die Hüfte eine positive Wirkung, aber und jetzt kommt das Ding, warum das bei ihr passiert ist, diese niedrigkalorische Ernährung sorgt dafür, dass du eh zu wenig Nährstoff hast, dass du Raubbau an dem Körper betreibst, ne? Dass eventuell dadurch auch der Calciumhaushalt sinkt, nicht genug Calcium aufgenommen wird über die Ernährung und dann über die Jahre natürlich dann noch mit dem Absinken des Östrogenspiegels die Knochendichte dadurch absinkt. Das wird viel auch ein Faktor damit gespielt haben.
Das hat ja auch einen Grund, warum alle Läufer eigentlich, auch Leute, die eigentlich nur Marathon trainieren, dass die trotzdem auch noch Krafttraining machen.
Ja, so. Natürlich. Gerade für den Oberkörper, ne, und Wirbelsäule und diese ganzen Sachen zum Beispiel, das hast du ja nicht. Wenn du joggen gehst, hast du ja die Kraftbelastung auf dem Unterkörper, ne, auf den unteren Gelenken. Du hast zum Beispiel aber nicht keine axiale Belastung auf die Wirbelsäule. Das heißt, wenn du die Knochendichte im Oberkörper verbessern, so dann oder in deinen Armen beim Laufen hast du da nicht wirklich hohen Widerstand, müsstest du Krafttraining machen. Und das ist deswegen auch Richtung Osteoporoseprävention halt auch mit das Beste, was du machen kannst. Und dann müssen wir halt auch wieder genau die gleichen Regeln anwenden wie immer. Krafttraining einfach nur so zu machen und irgendwie dann ein bisschen anstrengend zu machen, funktioniert halt auch nicht. Ne, sondern man muss halt wirklich intensiv und progressiv, also steigernd Krafttraining betreiben. Das heißt, man muss immer versuchen, stärker zu werden, muss sich immer wieder pushen und quälen im Training, um natürlich dann auch das Ergebnis zu bekommen, was man haben möchte. Ne? Weil ansonsten nur mit ein bisschen, ich setze mich ins Fitnessstudio, mache ein paar lockere Übungen, wird das Ganze auch nicht wirklich funktionieren.
Ne? Ja, das kommt noch dazu, das stimmt.
Dann muss man sagen, zum Thema Zunahme und Abnahme, die Gesetze der Physik werden durch die Menopause nicht außer Kraft gesetzt. Das heißt, ein Kaloriendefizit führt immer zu einer Abnahme. So, ist es schwerer zu erreichen? Eventuell, weil halt, wie gesagt, diese ganzen anderen Faktoren mit eventuell Heißhunger und anderen Faktoren da mit reinkommen. Und was auch halt ein Ding ist, diese Wassereinlagerungen, die passieren, die machen es schwierig, teilweise zu sehen, ob Körperfett verloren geht. Mhm. Weil, ich gebe dir einfach das Beispiel, du verlierst im Durchschnitt, sagen wir mal, jetzt 0,4 Kilo Körperfett pro Woche. Einfach nur mal gedanklich. Ne? Hast jetzt aber eine Schwankung von einem Kilo nach oben allein im Wasserhaushalt. So, dann heißt, am Ende der Woche hast du ein Plus im Durchschnitt von 0,6 auf der Waage. Das heißt, du denkst, du hast zugenommen. Du hast aber abgenommen, aber dein Gewicht mit dem Wasserhaushalt hat halt massig geschwankt, weil vielleicht dein Östrogen gerade nach oben geschossen ist, was eher dazu führt, dass Wassereinlagerungen da sind. Oder es ist nach unten, deine Zellen sind insulinresistenter in dem Moment gewesen und du hast dadurch eine Wassereinlagerung. Ne? Also das kann halt viele Facetten annehmen, deswegen ist es nicht immer so einfach, das Ganze auf der Waage zu sehen. Mhm. Ja? Aber prinzipiell kann man nach wie vor abnehmen, auch in der Menopause. Und es ist nicht unbedingt zwangsläufig gesagt, dass man automatisch zunimmt. Nicht alle Frauen nehmen zu. Es ist für viele eine Realität. Für die meisten, würde ich sagen, ist es wahrscheinlich, dass sie zunehmen werden oder dass das Gewicht nach oben geht. Ja, aber es ist halt auch sehr individuell, wie stark ist die Ausprägung der ganzen Geschichte. Deswegen, wenn es um Ernährung geht, würde ich auch immer sagen, guckt, dass ihr genug Protein kriegt. Also dieses Ziel sind immer diese 1,2 bis 1,6 Gramm pro Kilo Körpergewicht. Ja, beziehungsweise bei einem Übergewicht muss man eher mit Wunschgewicht rechnen, ne? Also weil das sich eher auf fettfreie Masse bezieht, diese Angaben. Aber das ist genau nach wie vor auch als Marker zum Beispiel da das Gleiche. Ne? Dann muss man gucken, natürlich die Kalorienbilanz ausgeglichen halten. Ein Faktor ist noch, wir haben über die Alltagsbewegung gesprochen, es wird eventuell wichtiger zu schauen, wie viel man sich im Alltag bewegt. Und da können tatsächlich diese Schritttracker eventuell hilfreich sein. Ne? Wenn man jetzt nicht da anfängt, da in Perfektionismus oder in so ein Extrem zu gehen, dass man halt nur noch, 20.000 Schritte jeden Tag machen muss. Aber man kann gucken, dass man die Alltagsaktivität auf einem gewissen Level hält. Ja, das heißt so 7.000 Schritte beispielsweise, je nachdem, wo man startet oder wo man ist, dass man auf jeden Fall schaut, dass das relativ gleich bleibt. Man sollte aufpassen mit Defiziten. Ja, das ist auch noch sowas, was wir auf jeden Fall mitgeben. Ein Faktor ist Crash-Diäten und diese extrem niedrigkalorischen Diäten, weil häufig passiert es, genau aus diesen Schwankungen heraus, dass man dann immer weiter die Kalorien reduziert und dann sehr niedrig geht. Mhm. Das ist ein Riesenfehler. Weil rund um diese Perimenopause würde ich keine extrem aggressiven Defizite fahren, weil dadurch eventuell mehr Muskelmasse noch verloren geht. Mhm. Ja, beziehungsweise der Körper in einer Phase, wo er noch sich hormonell auch umstellt und dadurch eventuell anders die Gewichtsschwankung produziert, nochmal unter mehr Stress gebracht wird. Ne? Und das Ganze dann dafür sorgt, dass der Abnehmprozess entweder schwierig wird, weil logischerweise, wenn man eine Crash-Diät fährt, ist es natürlich generell schwierig, das länger zu machen. Ne? Und dann vielleicht auch je nachdem, wie die Hormonlage ist, dann volle Granate in Überessen reinläuft oder in andere Dinge und sich mittelfristig bis langfristig da auf keinen Fall einen Gefallen tut, wenn man da aggressiv diätet. Also das wäre auf jeden Fall zu vermeiden, ne? Weil das wird am Ende vom Tag nicht positiv sein. Deswegen lieber ein moderates Defizit fahren und gucken, dass man die Sachen ausgleicht. Und man muss halt in der Phase wirklich genau wissen, wie man Gewichtsverläufe interpretiert, ne? Und vor allem, wie man eine Ernährungsstrategie auch macht mit der Verteilung der Mahlzeiten, mit der Verteilung von verschiedenen anderen Sachen, um darauf adäquat reagieren zu können. Das ist das, was wir dann halt mit dem Coaching individuell bei den Leuten dann rausfinden.
Das Thema Defizit ist ja immer noch mal ein ganz eigenes Thema für sich, egal ob jetzt Menopause oder nicht, weil es da wirklich ja so viele Faktoren zu beachten sind, die ja teilweise noch mal sehr individuell sind. Und am wichtigsten fürs Defizit ist ja eigentlich immer noch, wie war deine Ernährung vor dem Defizit? Dass man sich das überhaupt erstmal anguckt, bevor man sagen kann, okay, jetzt macht ein Defizit überhaupt Sinn, weil die meisten Leute, die zu uns kommen, egal ob jetzt Menopause oder nicht, die sind ja gefühlt schon ihr Leben lang im Defizit.
Ja.
Das ist auch nochmal ein Faktor, warum vielleicht auch in der Menopause dein Defizit nicht mehr funktioniert.
Ja, klar. Ja, und das ist auch so, wenn du nicht eine funktionierende Struktur vorher hast, dann ist die Sache in der Regel zum Scheitern verurteilt langfristig. Ja, deswegen drehen sich die Leute immer wieder im Kreis. Entweder bleiben sie in diesem Kalorienloch hängen oder sie machen immer wieder Diät. Also eins von beiden passiert dann.
Auf jeden Fall krass. Also auf jeden Fall echt ein paar ganz interessante Infos. Ich bin auf jeden Fall schon gewappnet, wenn es bei mir losgeht.
Aber
ich will mal wirklich sagen, wie krass Frauen sind, ja. Ich muss jetzt mal für uns sprechen, weil guck mal, wir kriegen ab 11, 12 Jahren kriegen wir erstmal unsere Periode, gefühlt unser halbes, fast das ganze Leben. Dann tragen wir auch noch Kinder aus, manche mehrere hintereinander. Und dann kriegen wir auch noch über mehrere Jahre Perimenopause oder Menopause. Hm. Aber geht's doch? Wer hat sich den Grund ausgedacht?
Ja, das ist schon krass, ja. Also diese Umstellung wieder zurück ist quasi im Endeffekt wie eine umgekehrte Pubertät fast, ne? Kann man sich's vorstellen.
Also das ist
auch so hormonelle Schwankungen, aber danach geht's halt nach unten statt nach oben und deswegen ist es halt auch so extrem schwierig und so eine extrem schwierige Phase für viele Frauen und deswegen die Tatsache, dass das so individuell verläuft auch noch, ne? Und so, also es gibt einen Haufen Frauen, die gehen durch die Menopause und das ist relativ undramatisch und es gibt Frauen, da ist das die absolute Vollkatastrophe. Und keiner kann dir vorher sagen, wann, wie und warum und weshalb, in welchem Ausmaß es passieren wird. Ja, man kann natürlich schauen, dass man halt generell seinen Lifestyle so drauf einstellt, dass man sich möglichst gesund ernährt, dass man halt Sport treibt und so weiter, um auch dem Körper halt die beste Ausgangslage zu geben, auch mit solchen Sachen umzugehen. Aber trotzdem ist es ja auch nochmal ein Beispiel. Du hast ja in jedem Hormon hast du ja nicht eine festsitzenden Wert, sondern du hast ja einen Normalbereich immer. Mhm. Ne? Und es gibt Leute, die sind eher am oberen Ende vom Normalbereich. Es gibt Menschen, die sind am unteren Ende von einem Normalbereich. So egal, welche Hormone du misst, Männer wie Frauen, ne? Das ist ja auch da immer. Und je nachdem, wie viele Rezeptoren deine Zellen auch haben, die auf Hormone reagieren und so weiter, ist das ja auch nochmal individuell. Und das sind halt alles Faktoren, die dir keiner genau sagen kann. Und wenn es dann halt zu diesen Schwankungen kommt, dann kannst du dich halt volle Granate aus dem Leben rausen.
Mhm. Ja?
Und wie gesagt, also ich hoffe immer nur, dass es aber allen so unproblematisch wie nur möglich ist. Aber es ist halt aktuell haben wir leider keine Chance, genau vorauszusehen, was wie passiert, in welchem Maße. Ne? Wir können diese Zentralisierung von Fettgewebe nicht verhindern. Wir können lediglich gucken, dass wir das bestmöglich alles managen. Ne? Und wenn du eine Zunahme hast, dann ist es jetzt nicht das Ende der Welt, sondern das ist periodisch vielleicht etwas, womit man einigermaßen zurechtkommen muss, ne? Weil auch danach nochmal Zu- und Abnahme, Körperfettabbau funktioniert auch danach noch und dann währenddessen und davor, ne? Das ist alles eine Frage von Anpassungen, die man dann vornehmen muss.
Ja, das ist ja genauso individuell am Ende mit der Menopause, wie dann auch der Zyklus ja auch super individuell ist. Es gibt ja Frauen, die haben eigentlich gar keine großen Beschwerden während dem Zyklus. Und dann gibt's Frauen, die kannst du ja, die sind ja eine Woche Knockout. Also die müssen ja teilweise sich entweder mit Schmerzmitteln dagegen steuern, damit die das überhaupt irgendwie ertragen. Und dann gibt's ja Frauen, die haben da gar keine Probleme. Also ich habe jetzt zum Beispiel auch keine großartigen Schmerzen oder so. Aber ich habe wirklich auch Freundinnen bei mir im Freundeskreis, die können das gar ohne Schmerzmittel gar nicht in der Zeit. Und es ist einmal im Monat.
Ja, das ist schon krass, ey, wenn du einmal im Monat Schmerzmittel nehmen musst, ne? Wegen eigentlich im Endeffekt einer normalen physiologischen Hormonschwankung.
Ja, genau. Oder die müssen dann irgendwie die Pille durchnehmen oder so. Da gibt's ja auch extra Pillen, die dazu auch mehr oder weniger auch gemacht sind, dass sie zum Durchnehmen gemacht sind, damit eben die Periode ausbleibt und die Frauen eben nicht diese monatlichen Schmerzen haben müssen.
Ja, bei Menopause vielleicht auch nochmal zu erwähnen, gibt es auch noch immer die Möglichkeit, eventuell zu Hormonersatztherapien bei manchen. Das muss man dann aber abklären lassen bei Gynäkologinnen und so weiter, beziehungsweise bei Endokrinologen, die sich damit beschäftigen, genau sagen können, ob das Sinn macht, in welchem Maße das Sinn macht. Da gibt es mittlerweile auch immer mehr Daten, dass das in vielen Fällen sinnvoll sein kann. Das muss man aber dann auch ansprechen. Da muss man als Frau tatsächlich aber auch leider sagen, ein bisschen hartnäckig bleiben, weil oft habe ich es schon erlebt, dass das dann auch bei Ärzten abgetan wird, so, ach ja, ist halt die Menopause, ja, damit müssen sie leben. Ne? Und erst, weil sie dann ein bisschen nachgebohrt haben, sich selber damit beschäftigt haben und zu mehreren Ärzten dann auch sich verschiedene Meinungen geholt haben, haben sie dann jemanden gefunden, der ihnen dann auch eventuell weitergeholfen hat. Und das ist wie immer bei allem so, das ist ja nicht nur rund um die Menopause und dergleichen so, man muss da so ein bisschen hartnäckig dranbleiben, wenn es darum geht, dass es dass es positiv für einen ist. Es gibt auch Frauen, für die ist Hormonersatztherapie keine Option, weil es bestimmte Risikofaktoren gibt. Auch da, ne, man kann natürlich nicht einfach Hormone in ein System reinwerfen, ohne dass es eventuell zu Nebenwirkungen kommt. Und deswegen sollte man das halt immer abklären lassen am Ende vom Tag. Ja,
ja, auf jeden Fall. Da muss man auch dazu sagen, dass wir ja auch hier nur Ratschläge geben können in Bezug auf Lifestyle, sage ich jetzt mal. Ja, wir sind eine Ernährungsberatung, wir sind keine Ärzte, wir können keinen ärztlichen Rat geben. Das heißt, sowas sollte dann natürlich auch immer mit Frauenarzt, Frauenärztin oder Endokrinologen abgeklärt werden, wenn da sowas für dich in Frage kommen sollte mit Hormontherapie etc.
Ja, das ist auch nur der Tipp, den wir immer geben, dann besprichst du mit den Ärzten oder dem Fachpersonal dann, ne?
Ja, auf jeden Fall. Aber das sind ja auch die Frauen, die jetzt bei uns sind, auch im Coaching, die auch in der Menopause sind, die sind ja auch immer noch mal in ärztlicher Betreuung und wir begleiten das ja sozusagen nur extra, weil wie oft siehst du deinen Arzt, deine Gynäkologin, deinen Gynäkologen? Einmal im Jahr, vielleicht zweimal im Jahr, wenn es hochkommt, aber wir sind ja wirklich nah an den Menschen dran. Wir reden ja meistens einmal die Woche, wenn nicht sogar öfters. Das heißt, da ist einfach die Betreuung einfach viel, viel enger und intensiver.
Ja, genau. Und das muss man dann am Ende vom Tag halt intensiv trotzdem da noch abklären lassen, dann nochmal vielleicht ein paar extra Termine machen und schauen, ob man da eine Lösung herstellen kann. Aber wie gesagt, es ist nicht das Ende der
des Lebens.
Das Leben oder beziehungsweise in dieser Phase ist eine sehr schwierige Phase. Man nochmal zusammenfassend vielleicht gesagt, also dass ihr Krafttraining macht, guckt, dass ihr rausfindet, wo er halt ist, schaut auch auf Alltagsbewegungen, macht keine aggressiven Defizite. Ja, und das sind so die Grundlagen, ne, und achtet, den Schlaf bestmöglich zu managen, ne, und gerade Sachen wie Alkohol zu vermeiden. Um Stress zu reduzieren beziehungsweise auch Schlaf zu managen. Das ist in dieser Phase auch relativ weit verbreitet bei vielen und deswegen ist das ist aber extrem nachteilig dann. Und führt dann auch dazu, dass man eben ein schlechtes Ergebnis kriegt, dass man eventuell dann eine stärkere Zunahme hat und so weiter und so fort. Ne? Und das Ganze kann man deutlich verbessern und auf jeden Fall.
Okay, perfekt, top. Also ich habe auf jeden Fall einiges mitgenommen. Ich werde mir das hoffentlich alles merken, bis ich in der Menopause bin. Wenn nicht, kann ich mir die Sache nochmal angucken oder höre es mir einfach nochmal an in ein paar Jahren. Und genau, wenn dir diese Folge geholfen hat, teile sie unbedingt mit einer Freundin, die das auch hören muss. Und abonniere auf jeden Fall den Podcast und lass uns auch gerne eine 5-Sterne-Bewertung da. Ansonsten, Tim, hören wir uns auf jeden Fall in der nächsten Folge, je nachdem, um was es gehen wird. Ich bin gespannt. Wir gucken mal, was unser nächstes Thema sein wird. Und ansonsten würde ich sagen, hören und sehen wir uns beim nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal.